Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schlecht für den Klimaschutz, teuer für Mieter. So haben Verbände und Oppositionspolitiker heute das neue Heizungskonzept der Koalition kritisiert. Union und SPD hatten gestern Eckpunkte für das Gebäudemodernisierungsgesetz vorgelegt. Danach sollen künftig wieder alle Heizungsarten möglich sein, auch Gas und Öl. Sie müssen aber mit einem wachsenden Anteil klimafreundlicher Kraftstoffe betrieben werden.
Im Keller von Karl Gramse steht eine moderne Gasheizung. Lange hatte der Rentner aus Oldenburg überlegt, ob das die richtige Entscheidung war. Völlig überzeugt ist er immer noch nicht.
Man weiß ja nie, was noch kommen wird. Vor allen Dingen, wenn die Gaspreise extrem steigen sollen, wie sie immer alle angekündigt haben in 26, ne? CO2 und so weiter. Das muss aber noch bezahlbar bleiben. Ne? Also wir sind ja auch nur Rentner hier, ne?
Dass neue Gasheizungen bezahlbar bleiben und weiterhin eingebaut werden dürfen, ist der Bundesregierung besonders wichtig. Ein neues Gesetz soll das dauerhaft ermöglichen.
Das alte Heizungsgesetz hat Vertrauen gekostet. Deswegen ersetzen wir es durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz, das auf Tempo, auf Technologieoffenheit und auf die Freiheit in der Entscheidung für eine Technologie setzt.
Fest steht, die aktuelle Heizungsförderung für klimafreundliche Anlagen soll vorerst bleiben. Darüber hinaus gelten bald folgende Regeln. Es soll keine Tauschpflicht für alte, funktionierende Heizungen geben. Bei neuen Anlagen sollen auch Gas- und Ölheizungen erlaubt sein. Allerdings gilt für die eine sogenannte grüne Quote. Ab 2029 müssen sie zunehmend mit klimafreundlichen Brennstoffen betrieben werden, zum Beispiel mit Biomethan. Diese grüne Quote ist allerdings umstritten.
Die Bundesregierung hat hier zum Kahlschlag ausgeholt gegen eines der wichtigsten Klimaschutzgesetze, gerade für den Gebäudebereich. Das heißt, für die Klimaziele ist es eine schlechte Nachricht. Die Minderungen werden so nicht erbracht und die Klimaziele nicht erreicht.
Umweltminister Carsten Schneider äußert sich auf Anfrage der ARD nicht zu der Kritik. Ein Sprecher räumt allerdings ein.
Was die Klimawirkung angeht, lässt sich das eben aktuell schwer beziffern, weil letztlich kommt es auf die individuellen Entscheidungen von Tausenden Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, aber eben auch Hausbesitzern an.
Sozialverbände und Die Linke im Bundestag warnen außerdem, durch die neuen Regeln könnten Mieter gezwungen werden, fossil zu heizen und das bei steigenden CO2-Preisen.
Wir sind eine Mieternation, das heißt Millionen von Menschen sind darauf angewiesen, dass Mieten bezahlbar bleibt, dass Heizen bezahlbar bleibt. Und wenn wir jetzt aber sehen, dass die Vermieter das Recht haben, einfach eine neue Heizung einzubauen und die Mieter überhaupt gar keine Rechte dazu haben, mitzusprechen, dann bedeutet das einen Rückschritt. Und Mieten und Wohnen sollte bezahlbar bleiben.
Im Wirtschaftsministerium soll nun ein konkreter Gesetzentwurf entstehen. Die neuen Regeln sollen dann von Juli an gelten. Mit der Einigung auf grobe Eckpunkte haben Union und SPD ihr größtes Streitthema vorerst gelöst. Detailfragen sind aber noch ungeklärt, zum Beispiel wie hoch der Anteil klimafreundlicher Brennstoffe nach 2029 sein muss. Gut möglich also, dass die Debatte über Vorgaben im Heizungskeller nun weitergeht.
Bei der ersten China-Reise von Bundeskanzler Merz stehen die Wirtschaftsbeziehungen im Mittelpunkt. So konnte Merz nach einem Treffen mit Staatschef Xi einen Großauftrag für den europäischen Flugzeugbauer Airbus vermelden. China ist der größte deutsche Handelspartner und spielt in Zeiten einer aggressiven US-Zollpolitik eine wichtige Rolle. Der Kanzler will die Zusammenarbeit aber auch in anderen Bereichen verbessern. Kritische Themen bei den deutsch-chinesischen Beziehungen rücken dafür in den Hintergrund.
Alles höflich und freundlich. Der Besuch von Bundeskanzler Merz in Peking wirkt fast schon wie Teil einer deutschen Charmoffensive. Die harte Kritik, die der Kanzler zuletzt geübt hat, ist bei offiziellen Terminen vor den Kameras nicht zu hören. Von Rivalitäten wie noch in der China-Strategie der alten Bundesregierung kein Wort. Im Gegenteil.
Wir haben heute bereits bekräftigt, dass wir die umfassende strategische Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern vertiefen wollen, dass wir uns weiter auch entwickeln wollen, in gegenseitigem Respekt, in einem offenen Dialog miteinander.
Je instabiler die Welt wird, desto mehr sollten China und Deutschland ihre strategischen Gespräche vertiefen und das gegenseitige Vertrauen stärken. China präsentiert sich als Alternative zu den USA, auch vor dem Hintergrund des handels- und sicherheitspolitischen Streits zwischen Europa und Washington. Doch Probleme bleiben. Peking beschränkt wichtige Rohstoffe wie seltene Erden. Außerdem leitet China viele Waren wegen des Zollstreits mit den USA nach Europa um. Zu Dumpingpreisen, so der Vorwurf.
Wenn Trump uns rumschubst, dann dürfen wir uns definitiv nicht in die Arme von China schubsen lassen, weil das noch ein deutlich schlechterer Partner ist.
Probleme wie auch die chinesische Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg seien hinter den Kulissen angesprochen worden, heißt es von deutscher Seite. Im Mittelpunkt stand aber der Handel. China gab bekannt, 120 neue Airbus-Flugzeuge zu bestellen.
Und nachgefragt bei Markus Preis in Peking, was ist denn politisch das Bemerkenswerte an diesem Besuch?
Ich glaube, das sind zwei Nachrichten sozusagen, die sich auch ein bisschen widersprechen. Zum einen, Friedrich Merz hat sehr deutlich dem chinesischen Ministerpräsidenten gesagt, was ihn stört und was Deutschland stört in den Wirtschaftsbeziehungen zu China. Öffentlich zu sagen, China hat die Währung leicht unterbewertet, das ist ein Nachteil für deutsche Firmen und ein Vorteil für chinesische. Oder er hat auch gesagt, dass eben aus innenpolitischen Gründen eben mit vielen Subventionen in China Arbeitsplätze geschaffen werden, dass hier viel zu viel produziert wird, was dann eben als Dumpingware auch Europa die Märkte überflutet und Probleme macht. Das war bemerkenswert in einem Land, wo man ja Diplomatie sonst etwas mehr auf Samtpfoten macht. Der andere entscheidende Punkt war eben, dass man das Thema Rivalität deutlich zurückgefahren hat. Merz hat von einer strategischen Partnerschaft gesprochen, bei einem Land, wo man sich ja in der Vergangenheit noch stärker jetzt abgrenzen wollte, zumindest politisch. Das hat aufhorchen lassen hier und vielleicht auch in Washington, wohin Merz ja kommende Woche reist.
Nun ist ja Kanzler Merz mit einer großen Wirtschaftsdelegation unterwegs. Wir haben schon von der Flugzeugbestellung bei Airbus gehört. Ist denn da morgen vielleicht noch mehr zu erwarten?
Also in Form solcher Großaufträge bestimmt nicht. Das war heute auch überraschend, dass es zu diesem Auftrag kam. Aber trotzdem, Wirtschaft ist das Thema. Man muss sich nur vor Augen führen, wer da noch im Flugzeug sitzt. Zum Beispiel die Chefs von VW, von BMW, von Mercedes, vom Chemiekonzern Bayer. Trotzdem, neben der Wirtschaft, der andere wichtige Punkt ist, ein gutes Verhältnis für Merz zu schaffen zum chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Merz hält ihn für einen der beiden mächtigsten Männer der Welt, was die Zukunft auch der deutschen Wirtschaft angeht, aber vor allen Dingen, was eine Beendigung des Kriegs in der Ukraine betrifft.
Dankeschön für diese Information, Markus Preis in Peking. Eine Stunde, 47 Minuten, so lang wie noch nie. Die Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Trump hat zumindest in dieser Hinsicht schon mal einen neuen Rekord aufgestellt. Eine Stunde, 47 Minuten, in denen er eine durchweg positive Bilanz seiner Arbeit zog. Heftige Kritik an Trumps Politik kam erwartungsgemäß von den oppositionellen Demokraten, von denen viele gar nicht erst erschienen waren.
The President of the United States.
Unter dem Jubel seiner Republikaner zieht Präsident Trump ein in den Kongress, den er im ersten Jahr im Amt weitgehend entmachtet hat. Seine Rede, viele Superlative, viel Eigenlob. Er habe ein goldenes Zeitalter für die USA eingeläutet. Die Wirtschaft boomt. Unsere Feinde haben Angst. Unser Militär und unsere Polizei sind gut aufgestellt. Amerika wird wieder respektiert wie vielleicht noch nie zuvor. Der Einzug der Olympiasieger im Eishockey. Ein seltener Moment, in dem Republikaner und Demokraten gemeinsam applaudierten. Viele Oppositionspolitiker blieben der Rede gleich ganz fern. Dutzende sprachen bei einem Gegenprotest vor dem Kapitol. Betonten, der Präsident habe das Leben für normale Amerikaner nicht verbessert, sondern verschlechtert. Das auch die Botschaft der offiziellen Gegenrede der Demokraten. Wer profitiert von seiner Rhetorik, seiner Politik, dem wenigen, was er durch den Kongress gebracht hat? Er bereichert sich selbst, seine Familie, seine Freunde. Die Korruption ist beispiellos. Trump selbst fokussierte sich auf die Innenpolitik. Kaum ein Wort zur Ukraine, der NATO oder Gaza. Dafür eine Drohung Richtung Iran. Ich werde niemals zulassen, dass der weltweit größte Förderer des Terrors in den Besitz von Atomwaffen gelangt. Nach knapp 2 Stunden ging die bislang längste Rede zur Lage der Nation zu Ende. Trumps Rede war vor allem der Versuch, Zuversicht zu verbreiten. Denn in 8 Monaten finden bereits wieder Kongresswahlen statt und seine Umfragewerte sind im Keller. Doch es ist unklar, ob seine in Teilen geschönte Version der Realität bei den Wählerinnen und Wählern verfängt. Spüren die doch in ihrem Alltag zum Beispiel ganz konkret die hohen Preise und die angespannte Lage am Arbeitsmarkt?
Fast 2 Stunden Trump-Rede, also wie üblich mit vielen Behauptungen. In einem Faktencheck haben wir mal überprüft, was von den Aussagen stimmt und was nicht. Sie finden die Ergebnisse online auf tagesschau.de. Gefälschte Luxusware, illegale Waffen und Drogen. Was hier zu sehen ist, hat der Zoll bei Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität beschlagnahmt. Jedes Jahr entstehen in Deutschland dadurch Milliardenschäden. Organisiertes Verbrechen wird vom Bundeskriminalamt als eine der größten Bedrohungen für die innere Sicherheit eingestuft. Anlass für die Bundesregierung, den Kampf dagegen zu verstärken. Und wie das gehen soll, steht jetzt in einem heute vorgestellten Aktionsplan.
Sie fahren viel auf beim Zoll. Eine simulierte Festnahme, beschlagnahmte Waffen und Drogenpakete. Und 3 Minister, die versichern, bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität an einem Strang ziehen zu wollen.
Im Jahr 2024 hat die organisierte Kriminalität einen finanziellen Schaden in unserem Land von 2,6 Milliarden verursacht. Das sind zumindest die Zahlen, die den Behörden bekannt sind. Wir können also davon ausgehen, dass die wahren Zahlen noch viel höher liegen.
Es geht um Verbrechensbekämpfung und zwar auf der Höhe der Zeit, effektiv und rechtsstaatlich. Es geht um Aufdeckung, es geht um Verfolgung, es geht um wirksame Strafverfolgung und natürlich auch Verurteilung und es geht um Zerschlagung krimineller Netzwerke.
Der Zoll, für den das Finanzministerium zuständig ist und das Bundeskriminalamt in Verantwortung des Bundesinnenministers, sollen dafür enger zusammenarbeiten, etwa in themenspezifischen Ermittlungsgruppen. Außerdem kündigten die Minister eine Reihe von Gesetzesänderungen an. So soll Sicherheitsbehörden der Einsatz von KI zur Datenanalyse erlaubt werden. Bundeskriminalamt und Zoll sollen gegenseitig Zugriff auf ihre Daten bekommen. Und Täter sollen künftig selbst beweisen, dass sie Vermögenswerte wie etwa Luxusautos legal, also nicht mit Geld aus Straftaten, erworben haben. Andernfalls kann der Staat sie einziehen. Ausgearbeitete Gesetzentwürfe legte das Trio heute nicht vor.
Was die digitalen Ermittlungsbefugnisse anbelangt, da sind wir uns einig darüber, dass diese digitalen Ermittlungsbefugnisse schnell umgesetzt werden sollen. Die sind in der Pipeline sozusagen auf der Reise.
Der Aktionsplan, den die Minister heute vorgelegt haben, ist bislang nur ein Plan, noch keine Aktion. Und einige der Ankündigungen machen sie nicht zum ersten Mal. Der Gesetzentwurf zum Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Datenanalyse etwa wird seit Monaten erwartet.
Kampfdrohnen wie diese spielen im Ukraine-Krieg eine zentrale Rolle. Mit ihnen können Panzer, Artillerie und andere militärische Ziele bekämpft werden. Nach langer Diskussion soll jetzt auch die Bundeswehr sogenannte Kamikaze-Drohnen bekommen. Heute hat der Haushaltsausschuss des Bundestags dem Kauf zugestimmt. Die unbemannten Flugkörper sollen zunächst der Bundeswehrbrigade in Litauen beim Schutz der NATO-Ostflanke helfen.
Schnell montiert, bis zu 5 Kilogramm Sprengstoff. Kamikaze-Drohnen der neuesten Generation. Sie können lange in der Luft lauern und sich erst dann auf ein Ziel stürzen. Mehr als 6.000 solcher Drohnen von 2 deutschen Herstellern will das Verteidigungsministerium zunächst beschaffen.
Das ist ein wichtiges Feld für die Bundeswehr. Und ich füge hinzu, wir sind auf dem Feld weiter als viele glauben und auch weiter als manche Partner.
Der Drohnenkauf ist politisch umstritten, da bei einem deutschen Hersteller Stark Defense der US-Milliardär Peter Thiel finanziell beteiligt ist. Ein Mann, der Trump nahesteht und die MAGA-Bewegung unterstützt. Der Minister versichert den Ausschüssen, die aktuelle US-Regierung werde keinen Einfluss auf die deutsche Drohnenentwicklung nehmen. Sogar kritische SPD-Politiker sehen heute kein Problem mehr.
Weil das Unternehmen klar dargelegt hat, dass Peter Thiel ein Minderheitsteilhaber ist, er keine Rechte hat, ins operative Geschäft einzugreifen, weiterhin eine Sicherheitsvereinbarung mit dem Unternehmen abgeschlossen ist.
Die AfD hält den Vorgang ohnehin für unproblematisch.
Ich sehe kein Problem, wenn diese Kamikaze-Drohnen beschafft werden, selbst wenn ein Herr Thiel als Teil der Investitionen mit dabei unterstützt.
Die Grünen dagegen fordern eine Richtlinie für Finanzbeteiligungen an deutschen Rüstungsunternehmen.
Wir werden nicht über Nacht europäisch eigenständig werden. Wir sind in vielen Fragen abhängig von den Vereinigten Staaten. Aber das Ziel muss diese europäische Unabhängigkeit sein. Und dafür braucht es Regeln.
Etwa 6.000 Drohnen kann die Bundeswehr nun beschaffen. Aber mehr als je 1 Milliarde Euro pro Firma darf der Minister künftig nicht ausgeben. So hat es der Haushaltsausschuss beschlossen. Die Aufrüstung der Bundeswehr hat ein Tempo angenommen, das es auch den Kontrolleuren schwer macht, den Überblick zu behalten. Zum einen, welche Firmen erhalten das Geld? Stichwort Finanzinvestoren wie Peter Thiel. Zum anderen, was darf welche Summen an Geld kosten? Die Tatsache, dass der Haushaltsausschuss heute Boris Pistorius die künftigen Ausgaben für Drohnen gedeckelt hat, ist ein klarer Hinweis darauf, dass das Parlament nicht jede der vielen Vorlagen aus dem Verteidigungsministerium einfach durchwinken will.
Endlich Frühling, das dachten sich heute sicher viele, als sie, wie hier in Köln, das Gesicht in die wärmende Sonne gehalten haben. Ein weiteres klares Zeichen für Frühlingsgefühle, die ersten Krokusse bahnen sich den Weg ans Licht. Nach Wochen mit Minusgraden und Schnee kletterte das Thermometer auf bis zu 20 Grad. In einem Essener Lokal ist die Eissaison im Freien damit eingeläutet. Und nun schauen wir, ob es genauso schön weitergeht.
Ein Hoch sorgte in vielen Landesteilen für Sonnenschein und meist frühlingshafte Temperaturen. Heute Nacht ist es oft nur locker bewölkt oder klar. Vor allem in der Südhälfte breitet sich gebietsweise Nebel aus. Morgen gibt es im Nordwesten und Norden zum Teil dichtere Wolken, örtlich auch mal einen Schauer. Sonst, abgesehen von ein paar zähen Nebelfeldern, viel Sonnenschein. Heute Nacht Tiefstwerte von 11 Grad in Westfalen bis minus 3 im Bayerischen Wald. Morgen an den Küsten 5 bis 9, sonst oft frühlingshaft mild, bis zu 22 Grad am Oberrhein. Auch am Freitag in den meisten Regionen sonnig und sehr mild, im Norden und Nordwesten zum Teil dichte Wolken und Schauer. Am Wochenende wird es unbeständiger, mit Sonne, Wolken und stellenweise etwas Regen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni geht es um den Balanceakt des Kanzlers bei seinem Antrittsbesuch in China. Und wir blicken auf den mühsamen Alltag mit Long-Covid. Was tun, wenn die Erschöpfung nach Corona nicht mehr verschwindet? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.